Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo da draußen an alle Hörer. Hallo André, schön, dass du hier mit mir sitzt und wir ganz entspannt heute ein sehr, ein fundamentales Thema besprechen miteinander.
Ja, wir reden über eine ganz wichtige Sache. Erstmal guten Morgen, Kai.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Josi. Schön, dass du heute kommen konntest. Und dann fangen wir mal an mit dem Allerwichtigsten, wenn ich ein Haus bauen will.
Geld.
Geld? Aber Geld haben wir schon geklärt.
Aber du hast schon gesagt, wir haben heute jemanden hier. Wir freuen uns, dass du da bist. Und Josi, du bist seit kurzem Inhaberin einer Firma, die Bodenplatten und Erdbau, Bodenplatten, also dieses ganze Drumherum, alles, was mit dem Fundament zu tun hat, macht und hast das, glaube ich, von deiner Mama, von deinem Papa irgendwie übernommen.
Genau. Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung und das stimmt, seit Juli diesen Jahres bin ich Geschäftsführerin von einem Bauunternehmen und wir machen praktisch alles das, was unter den vier Wänden ist, also sprich die Erdarbeiten, Betonarbeiten und Erschließungsarbeiten. Genau. Und ich bin hier, um ein bisschen mehr über die Bodenplatte zu sagen.
Sehr cool. Erstmal Glückwunsch, diesen Schritt getan zu haben und dieses Familienunternehmen übernommen zu haben und weiterzuführen. Ich finde, gerade in der heutigen Zeit sind so Traditionsunternehmen, Familienunternehmen etwas super wichtig und super toll und gerade in der Baubranche etwas, wo auch viel Know-how einfach weitergegeben wird. Deswegen freuen wir uns doppelt, dass du heute hier bist und uns so ein bisschen Einblick gibst. Jetzt ist immer so eine Bodenplatte, ja, was kann man darüber reden? Ist ja eh nur ein 4 Giga Betonklotz irgendwie. Aber ich glaube, du siehst das ein bisschen anders, oder?
Ja, ich sehe das mittlerweile ganz anders. Es ist halt die Grundlage für das Haus. Auch für uns so emotional, das ist der Baubeginn für die meisten Bauherren und damit schafft man irgendwie so die Grundlage für das neue Lebensstück sozusagen. Und es ist erschreckend, wie viel man sieht, was falsch laufen kann, wenn man nicht vernünftig plant oder in der Ausführung schludert. Und ja, damit ist es für mich schon lange nicht mehr nur der Betonklotz im Erdreich sozusagen.
Naja, vor allen Dingen liegt das ja wirklich am Anfang der Bauphase, ne? Also ist ja dann, wenn aktiv gebaut wird, so der richtige Startschuss, wenn man jetzt mal vorbereitende Arbeiten, Bäume fällen und sowas absieht, aber ja, das ist die Grundlage, wie mein Bau eigentlich läuft.
Ja.
Ja, das ist gerade so ein bisschen im Nebensatz gesagt, ist der mit der Planung und der Bodenplatte, da beginnt das, ne? Also ich glaube, diese Planung, die entscheidet ja auch schon darüber, ob so eine Bodenplatte gut oder schlecht wird. Also da müssen ja, bis so eine Bodenplatte gegossen wird, muss ja ganz, ganz doll viel passieren. Da gibt's ja ganz viele Vorgaben. Ich denke jetzt an die Vorgaben, die der Bodengutachter zum Beispiel gibt oder die Gemeinde oder der Versorger, ne, da gibt es ja ganz, ganz viel. Und das ist oftmals ein Schuh, den der Bauherr oder der Architekt oder du bist Bauingenieurin, glaube ich, im Vorfeld ganz, ganz viel damit schon zu tun hat, bevor überhaupt der LKW oder der Betonmischer kommt und dann da die Bodenplatte gießt.
Ja, genau, also das ist richtig. In der Planungsphase, das ist so, ne, wir sind zwar die Ersten, die anfangen, aber im Endeffekt ja das Letzte, was fertiggestellt wird. Ganz oft haben wir nochmal eine Veränderung von den Plänen, wenn zum Beispiel die Küchenplanung durch ist, ne, dann wurde der Geschirrspüler nochmal verrückt, weil das halt mehr Sinn macht in der Küche. Dann verändert sich aber auch wieder ein Abwasserrohr und es muss wieder neuer Plan da sein. Also praktisch, wenn das Haus komplett fertig ist, kann erst der Bodenplattenplan fertig sein. Also da, dass man auch genug Vorlauf hat, wirklich in die Detailplanung zu gehen, ist es immer wichtig, da die Termine irgendwie als Bauherr hintereinander durchzuziehen. Genau, und dann sind so Themen, so eine Höheneinordnung zum Beispiel im Gelände. Ganz viele Bauherren haben immer so die Vorstellung, dass das alles ganz, ganz ebenerdig sein muss. Mhm. Wenn man mal darauf achtet, dann sieht man, dass Häuser immer ein Stückchen höher stehen. Und das ist auch extrem wichtig. Das war auch Thema beim Erdbauer, auch hier von mir nochmal. In der Regel sollte so 30 Zentimeter über dem Gelände sollte die Bodenplattenhöhe sein. Natürlich je nachdem, was nochmal für ein Aufbau im Haus ist, aber das ist mal so eine gute Richtlinie, dass man mit zwei Stufen ins Haus geht, um einfach so diese Feuchtigkeitsproblematik nicht zu haben und auch nicht an der Fassade da irgendwie ein Problem zu kriegen, genau.
Das heißt, wir haben im Prinzip diese Höheneinordnung. Das heißt, irgendjemand muss sagen, wie hoch ist das Niveau? Und das sind ja diese Sachen, die der Vermesser auch macht. Wie hoch muss die Bodenplatte sein? Das muss alles eingepflegt werden und berechnet werden. Das macht ja oft der Architekt, der das im Vorfeld im Prinzip festlegt. Und dann also gerade diese Thematik Entwässerung der Bodenplatte, da müssen ja Leitungen durch die Bodenplatte geführt werden, die müssen einer gewissen Höhe raus, damit es dann auch mit der Kanalisation übereinstimmt. Und das sind ja auch alles Sachen, die im Vorfeld geprüft werden müssen und wirklich überdacht werden müssen, damit nachher das Wasser eben aus dem Haus und nicht ins Haus reinläuft.
Richtig, ja. Also wir haben vorhin schon mal so das besprochen, dass wir das auch alles mit anbieten, aber da tatsächlich auch wirklich nochmal so viel Detailplanung gerade in diesem Erschließungsthema beziehungsweise im Schmutzwasserthema steckt, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, ob ich nochmal zu Besuch kommen kann. Genau, aber auch, ja, was beim Baugrundgutachten zum Beispiel auch mit definiert wird, ist, wie frostempfindlich ist der Boden. In der Regel baut man immer mit einer Frostschürze. Dann
das
auch
ist,
die
das
Frage.
Ist, wenn der Handwerker dann so eine Koch Schürze
aus Polystyrol.
Immer aus Beton.
Ja, Stein deswegen,
auch noch.
Deswegen starke Männer.
Ja, genau. Eine Frostschürze ist praktisch umlaufend unter den vier Wänden. Also man muss sich vorstellen, die Außenwände nochmal mindestens 80 Zentimeter in den Boden ausgegraben mit dem Bagger und dann wird es mit Beton verfüllt. Wird umgangssprachlich auch manchmal Fundamente genannt, ist da dann nur der Unterschied, eine Frostschürze ist unbewehrt, sprich ohne Stahl drin, hat jetzt keine wirklich tragende statische Anforderung und ein Fundament ist halt mit Stahl so. Und diese Frostschürze ist gut dafür, dass halt kein Wasser unter die Bodenplatte kommt und Wasser dehnt sich halt aus, wenn es friert und dann kann es halt zu Setzungen kommen und damit vermeidet man das grundsätzlich.
Ach,
also
ich dachte immer, Frostschutze bedeutet, dass das eben isoliert ja Beton und dadurch die Bodenplatte nicht so kalt wird. Aber
auch,
das ist ja cool. Aber
ja,
es
also
hat
das
eigentlich
auch,
den Hintergrund, dass kein Wasser unter die Bodenplatte in großen Mengen reinziehen kann.
Genau,
oder?
Genau.
Ja, dass der Frost quasi nicht drunter kriegt.
Richtig, genau.
Ja, okay. Ja. Wenn du gerade sagst, ne, Kälte, da kommt ja auch oftmals Dämmung unter die Bodenplatte. Ist das, wie wird das gemacht oder was gibt es da für Möglichkeiten? So eine Dämmung, heutzutage hat man ja selten mehr einen Keller unterm Haus und man hat oft die Befürchtung, also unsere Bauherren sprechen auch oft davon, kalte Füße, wenn von unten dann die Kälte hochzieht, da dämmt man ja häufig die Bodenplatte mittlerweile gegen ab. Wo liegt die Dämmung? Kommt es oben drauf, kommt es unten drunter?
Also wir können prinzipiell beides ausführen. Ja. bei Neubauten ist es schon Status quo, dass die Dämmung unter die Platte kommt. Ist halt auch einfach so, wenn man sich das vorstellt, ne? Wenn einmal so eine 25 oder 20 Zentimeter Schicht Beton kalt ist, macht es schon einen Unterschied, wenn ich dann im Inneren des Gebäudes gedämmt habe. Also ist es kostentechnisch am Anfang vielleicht ein bisschen aufwendiger, es unten drunter zu legen, weil das ein bisschen eine höhere Anforderung hat, der Dämmstoff, der unter der Platte liegt. Mhm. Aber prinzipiell in meinen Augen der
die hochwertigere Ausführung?
Genau. Okay. So, und dann ist aber da sind wir als ausführendes Bauunternehmen dann auch sozusagen wieder auf die Planung angewiesen, je nachdem, welchen Standard das Haus halt hat, gibt es dann eine Wärmeberechnung, wie dick ist diese Dämmung unten drunter. Also das Maximale, was wir verlegen können, sind 30 Zentimeter und das ist dann schon ordentliche Badewanne, die man
Wahnsinn.
Dann davor aussieht. Wenn dann noch so eine 25er WU-Platte kommt, dann fragen uns manchmal Leute, bauen Sie hier einen Keller? Ich dachte, das wird ohne. Ja, es ist auch tatsächlich nur eine Bodenplatte.
Ja.
Du hast kurz angesprochen, verschiedene Stärken der Bodenplatte. Das richtet sich dann nach den Bodengegebenheiten oder?
Richtig, also das ist eine Kombination aus, wie ist das Bodengutachten und wie viel Last kommt vom Haus sozusagen. Ne, und danach errechnet der Statiker dann tatsächlich, wie dick wird die Platte. Aber ich sag mal, Der Standard liegt zwischen 20 und 25 Zentimetern, genau.
Das und aber so. Je dicker, desto teurer natürlich, oder? Weil mehr Material ja, und mehr Arbeit. Genau.
Ja, aber auch besser, oder? Dick ja. ist immer besser.
Ja, genau, sehe ich auch so. Und noch eine Frage, du sagtest WU bedeutet?
Wasserundurchlässiger Beton, genau. Das ist oft dann im Bodengutachten schon festgeschrieben. Und ja, das ist so ein, da könnte sich jetzt der Bauingenieur in mir verlieren, das ist so eine Angabe, halt das Verhältnis von Wasser und Zement, wie dicht dann sozusagen der Beton ist und halt dadurch kein Wasser durchlässt. Genau.
Also es gibt verschiedene Betonarten. Mhm. Ich versuche es gerade so ein bisschen für mich auch zu sortieren. Mhm. Wir haben jetzt ganz viele Themen, ne? Wir springen so ein bisschen
hin und her, ja.
Hin und her so ein bisschen. Okay, also wir haben jetzt die Bodenplatte, dann gibt es verschiedene Betonsorten. Gibt es da viele verschiedene? Gibt es da zwei? Gibt es da vier? Auf was muss ich da achten als Bauherr?
Also prinzipiell gibt es sehr viele Arten von Beton in der Bodenplatte, weil es erdberührende Bauteile sind, hat man da in dieser Rezeptur, sagt man tatsächlich, wenig Spielraum und der Bauherr an sich kann da auf recht wenig achten, weil diese Definition ist einfach statisch bedingt. Es ist dann halt höchstens, ob es eine WU-Platte ist oder nicht und die Betonfestigkeit, aber auch die ist immer, also in der Regel, sage ich jetzt mal, ist es ein C2530 und das heißt, mit wie viel Kraft braucht es, um so einen Betonwürfel zu zerschlagen?
Okay.
Und das ist eigentlich immer so die, das ist, sage ich mal, die Standardrezeptur für eine Bodenplatte.
Okay.
Genau.
Und das heißt, im Prinzip haben wir Vorgaben in Deutschland, die wir einhalten müssen. Das heißt, jeder, der eine Bodenplatte baut, muss diese Art von Beton nutzen. Und dann, wenn wir Wasserproblem haben, dann wird halt nochmal wasserundurchlässig gebaut.
Richtig.
Sodass man
das
Haus schützt vor eintretendem Wasser von unten.
Ja.
Da muss ich an Forrest Gump denken, ne? Das Wasser kam von rechts, von links, von oben und von unten.
Ja, dazu habe ich auch einen Instagram-Post gemacht.
Ja, also.
Ja.
Ja.
Ja. Genau.
Wie heißt euer Instagram?
Bau-Beginn.
Na, genau. Perfekt.
Ja.
Schaut da mal rein. Ja, okay. So, jetzt haben wir Bodenplatte mit Frostschürze. Das hast du gesagt, Frostschürze 80 Zentimeter umlaufend in die Erde, damit quasi der Frost nicht runter kann und es irgendwelche Schäden gibt durch Kälte. Man kann aber auch eine Bodenplatte ohne, die wird dann so schwimmend verlegt oder wird dann im Prinzip einfach auf eine Kiesschicht oder irgendwas aufgebracht. Gibt es da Vor- und Nachteile? Auf was kann ich da achten? Was ist die bessere Wahl für mich?
Also ich jetzt aus der Praxis, und so der Standard, den wir sehr lange in Deutschland gebaut haben, ist halt einfach die Frostschürze das Go-To-Ding. Das andere nennt sich dann nicht Frostschürze, sondern Frostschirm, wo man diese Dämmplatten, die man unter die Platte legt, halt auch noch rauszieht aus dem, also jetzt nicht
unter der Platte,
ja, überstehen erst, danke. Genau. Mhm. Bin ich jetzt nicht ganz so Fan von.
Also ist die Frostschürze höherwertig
in
und sicherer.
Augen, ja.
Also ich kenne es von einigen Unternehmen, die dann wirklich sagen, ich kenne viele Unternehmen, wo die Frostschürze Standard ist tatsächlich in der Leistung, wenn die Bodenplatte mit anbieten. Ich kenne auch einige Unternehmen, wo das ein Add-on ist, der das schnell mal 3.000, 4.000 Euro kostet und diese Bodenplatten tatsächlich im Standard so angeboten werden. Mhm. Muss ich dann auf irgendwas achten? Also wenn das jetzt rausgezogen ist, kann ich dann trotzdem mit meinen Platten und alles, mit meiner Terrasse direkt ans Haus?
Man darf halt dann, man muss halt wieder beachten, man kann nicht irgendwie viel tiefer, ne? Also wenn man jetzt einen Spritzschutz stellt, also in der Gestaltung der Außenanlagen, also eingeschränkt ist jetzt vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber man muss da natürlich extrem gucken, dass man diese Dämmplatten da nicht beschädigt.
Okay.
Und
das heißt auch für Außenanlage, für dieses ganze Drumherum ist es dann schon schlauer, diese Frostschürze zu setzen, um einfach flexibler in der ganzen Arbeit zu sein.
Richtig, in meinen Augen schon. Man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass man alles, was an Regenwasser entsteht, egal bei welchen beiden Systemen, vom Haus wegkriegt. Und auch das gerade so vielleicht nochmal, so als in der Anfangsphase des Bauens sieht man es ganz oft, dass die Fallrohre schon dran sind und dann spült es aus, da ja, es ist
auch nicht so schön.
Nee, ist, ist ja, nett formuliert, genau. Da, also ich habe immer das Gefühl, so jeder Bauherr bräuchte als Starter-Kit diese orangen oder diese gelben
Drainagerohre,
die man einfach so 3 Meter weg vom Haus.
Tatsächlich machen das ja viele, dass die oder diese, dann werden dann so, sieht aus wie ja, Kunststofftüten, ne? Diese,
ja, aber für den Anfang völlig in Ordnung.
Wenn dann der Gerüstbauer kommt, das Gerüst abbaut und dann die Dinger da wegreißt, das, was ja oftmals so ist, wo du dann da stehst und denkst, okay, habt ihr irgendwie, keine Ahnung, in der Schule nicht aufgepasst, zumindest wenn es um euren Job geht. Ja. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Ja, genau. Und vielleicht eine tolle Information während der Bauphase, gerade wenn man so eine Schlechtwetterphase reingeht, im Herbst oder sowas, dass man das Thema Wasser auch als Bauherr ein bisschen auf dem Schirm hat, wenn die Handwerker mal nicht so aufpassen.
Genau.
Ja. Jetzt haben wir die Bodenplatte, haben da eine Frostschürze drunter und jetzt, wie schaut es aus? Kommt dann noch was drauf, die, wenn die 30 Zentimeter raussteht, wie du gesagt hast, was macht man da außen rum? Gibt es da irgendwas
zu
beachten?
Genau, das ist dann meistens nochmal, ne, je nach Ausführung, gibt es so ein Sockeldetail, heißt es immer, dann sieht man praktisch, wie ist Haus und Bodenplatte, wie ist das miteinander verbunden und auch die Außenkanten oder Außenseiten des Hauses, wie stark sind die gedämmt, auch das wird meistens irgendwie von auswärts berechnet und wir führen sowas dann auch aus und innerhalb der Bodenplatte gibt es diese Abdichtung von erdberührenden Bauteilen. Das ist dann so eine bituminöse Abdichtungsbahn, die draufkommt und der, in der Regel liefern wir die dann mit, wenn der Haushersteller da jetzt nicht andere Wünsche hat, genau. Also wir versuchen da irgendwie so einmal rundum sorglos zu machen, dass man dann möglichst alles, was an Schnittstellen nicht zu machen ist, dass das erledigt ist sozusagen.
Okay, das heißt im Prinzip wird außenrum um die Bodenplatte, da ist ja mal, also bei uns, bei mir wurde dann, keine Ahnung, Styropor oder sowas draufgeklebt.
Richtig, ja, genau. Also,
und dann kam da so ein Buntsteinputz, Sockelputz.
Genau, drauf. Das wird dann so armiert und dann kommt der Buntsteinputz drauf. Was wir vielleicht noch, also jetzt habe ich so, fehlt mir doch noch was zu meiner Wohnplatte, weil es ist ja nicht nur Beton. Also was auch ganz essentiell ist mittlerweile, ist der Fundamenterder. Dass da auch diese ganze Planung stattgefunden hat. Wir sind da auch geschult, diese Fundamenterde einzubauen, dass die dann auch wieder das Haus geerdet ist sozusagen.
Und Erdung ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Sollten wir alle mal drüber nachdenken.
Ja. So ein auch im persönlichen.
Im persönlichen Bereich. Ja,
genau.
Okay.
Ja, das ist definitiv auch was, wo man darauf achten sollte, dass das mit drin ist bei den, in den,
Da wird dann die ganze E-Anlage quasi drauf aufgeschlossen.
Richtig, genau.
Also das ist der Nullleiter, ja?
Richtig, sozusagen. Genau.
Genau, das hilft nämlich nicht, habe ich gelernt, wenn du den, wenn du neben deinen Sicherungskasten einen kleinen Blumentopf steckst und dann das gelbe Kabel in den Blumentopf
aber
rein.
Aber ist doch Erde.
Ist auch Erde, aber das ist,
reicht nicht,
habe ich gelernt, ja.
Ja. Genau, und dass man auch darauf achtet, dass die ganze Dokumentation von und Abnahme dieses Fundamenterders mit in einer Leistung drinsteckt. Also das ist auch oft so eine kleine Tücke, die dann.
Ich glaube, das ist generell was, was ganz gut ist, wenn man vorher mit der Baufirma, gerade im Bereich Erde, Erdarbeiten, ausmacht, dass diese Baufirma einfach irgendwie eine Dokumentation macht und ein paar Fotos von dieser ganzen Leistung, die mir zukommen lässt. Weil dann sehe ich auch in 20, 30 Jahren, gar nicht mal um die Firma zu überwachen, sondern einfach um zu sehen in 20, 30 Jahren, wo in etwa laufen meine Leitungen raus,
absolut.
Wo ist hier irgendwas. Das wird so oft einfach nicht gemacht und dann teilweise schon nach 3 Wochen, nachdem die Bund wird angefangen irgendwie zu suchen.
Es ist ganz oft, wir gerade so diese Schutzrohre und Zugdraht für die Telekom bauen wir halt in der Regel mit ein, ne? Weil dann muss nicht, wenn praktisch schon der Einzug stattgefunden hat, nochmal alles aufgebuddelt werden.
Ja.
Und dann ist ganz oft schon, dass wir in dem Moment schon den Anruf kriegen und sagen, wo endete denn das nochmal? Klar, und dann, wir kommen an und da ist immer noch alles ganz schön und sauber und dann wurde das Haus gestellt, dann waren ja noch zig Trupps da. Kann man ja auch niemandem verübeln, dass dann da irgendwie dieser Flock, den wir da einschlagen, dass der dann weg ist, ne? Sondern, das habe ich auch am Anfang meiner Berufskarriere gemerkt, wie wichtig Dokumentation auf dem Bau ist, um dann weiterzuhelfen, ja.
Ja, ist, glaube ich, etwas, auch wenn es nachher um Wände geht, Böden, also einfach mal abfotografieren, Maße irgendwo draufschreiben, das ist schon ganz schlau und sorgt oft dafür, dass man später
weniger suchen muss.
Wesentlich weniger suchen muss.
Und einfacher sich die Geschichte macht.
Ja. Und das ist auch, glaube ich, vielleicht ein Thema, wo wir mal mit der Elektroplanung auch drüber, mit dem Elektriker mal drüber sprechen sollten. Aus der Bodenplatte geht ja mehr raus. Da gibt es ja in verschiedenen Bundesländern auch verschiedene Möglichkeiten. Brandenburg ist zum Beispiel jemand, die möchten ein spezielles Bauteil für haben. Andere Bundesländer werden noch wie früher ganz normale Kunststoffrohre rausgelegt. Und da ist es oft so, dass ich ja nicht x-beliebig viel raus reinlegen kann, sondern ich muss es vorher wirklich planen, welche Leitungen gehen raus. Ne? Ich denke jetzt darüber nach, okay, nochmal Starkstrom in den Garten. Das bedeutet, alle Platten aufreißen, das bedeutet, den kompletten Gehweg aufreißen, das bedeutet, bis runtergraben, wo dann die Leitung aus der Bodenplatte rauskommt. Das ist meistens nicht in den ersten 30 Zentimeter. Ja, auch das ist oft frostfrei gegründet, so. Das heißt, wir haben ja gelernt, 80 Zentimeter. So, das heißt aber auch, dass du nicht nur Quadratmeter aufbuddelst, sondern du buddelst da tatsächlich, ja, eigentlich die 3 Meter Abstand, die ich habe, müssen jetzt auf. Nur, um Starkstrom rauszukriegen, weil ich vorher nur normalen Strom rausgelegt habe. Und jetzt ist die Frage, ist die Sauna wirklich so wichtig, um seine ganze Einfahrt, alles nochmal aufzureißen? So.
Und, ja. Also wenn wir so ein Bauvorhaben starten, dann haben wir in der Regel wir haben immer ein Baustellengespräch und so eine Punkte werden auch abgeklärt. Und das finde ich auch extrem wichtig, dass so ein Termin stattfindet. Also A, mal so eine Besonderheiten da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, wie sieht's denn aus mit einem E-Auto? Sträuben Sie sich komplett dagegen, weil sonst würde ich mal sagen, zumindest so ein für eine Wallbox ein Kabel raus, dass man so eine Sachen abdeckt und auch diese Gegebenheiten vor Ort sieht. Also wenn wir so mal zur Bodenplatte wieder, die ja mit ganz viel Beton gemacht wird. Und davor, das habe ich natürlich jetzt auch immer unterschlagen, haben wir natürlich auch Stahlmatten, die da reingelegt werden. Genau, und dieser Beton kommt ja in Betonmischern und in 99% der Fällen auch mit einer Betonpumpe, weil es einfach besser ist, mit den Beton zu pumpen. Weil sonst, wenn man sich jetzt vorstellt, dieser Betonmischer mit seiner Rohrentladung fährt an die Bodenplatte ran und man schiebt den Beton sozusagen in die anderen 3 Ecken, dann entmischt sich der Beton und das ist halt überhaupt nicht förderlich. Das heißt, man muss in der Regel diesen Beton pumpen und man hat dann 2 große Fahrzeuge da stehen. Ein Mischer und eine Pumpe und die sind beide so um die 8 bis 9 Meter lang. Und
also
dann
so
große Maschine. Und dann, wenn die Pumpe sich aus, also die hat halt nochmal so abstützende Arme, dann ist die halt auch 4,50 breit und da ist dann halt auch immer diese Koordination auf der Baustelle, wie kriege ich das gut hin? Brauche ich vielleicht irgendwie eine verkehrsrechtliche Anordnung, sei es halbseitige Straßensperrung oder teilweise auch eine ganze, dann ist dieser ganze Aufwand, das zu koordinieren, halt auch aufwendiger, ne? Und man muss dann halt wirklich auch Detail sein, wenn man den, kann ja auch nicht sagen, ja, ich glaube, so im Dezember könnte ich mal die Straße sperren lassen. So kann man ja mit dem Amt auch nicht kommunizieren. Das ist jetzt in den Wintermonaten auch manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man dann halt vielleicht gerade an dem Tag, den man sich vorgenommen hat, nicht betonieren kann aufgrund der Temperaturen, ist das nochmal so ein bisschen zu beachten und da sich halt irgendwie auch eine Firma zu suchen, die das jetzt nicht zum allerersten Mal macht, so, ne, dass man da.
Also wo die Erfahrungen da sind.
Genau, die halt auch so eine Probleme irgendwie einschätzen können und sehen können. Und ich meine, dass Probleme entstehen können, das kann man nicht verwehren, aber dann irgendwie im Vornherein möglichst schon einen Plan B zu haben oder das halt auch einfach mit dem Bauherrn zu kommunizieren, dass dann nicht die Enttäuschung groß ist. Ja.
Du hast gerade angesprochen, dass es sein könnte, die Straße muss gesperrt werden oder teilweise ganz. Macht ihr das mit?
Genau. Also
das ist natürlich auch klasse, wenn sich der Bauherr da nicht selber drum kümmern muss, ne? Also für diesen Teil.
Also die Kosten kommen natürlich dann, ne? Kommen oben drauf, so, ne?
Machen aber auch gar nicht alle, ne? Also viele Unternehmen, viele Haushersteller, wo auch die Bodenplatte inklusive ist, was ja auch Vor- und Nachteile hat, so. Da muss der Bauherr sich drum kümmern. Also den, ich glaube, in den meisten Fällen kümmert der Bauherr sich um solche Sachen wie Straßensperrung oder und Co. Oder muss das dann später eben beauftragen. Da gibt es ja auch Unternehmen, die, die lustigerweise sowas als Dienstleistung anbieten, genau. Sowas als Dienstleistung anbieten. Und ich glaube, diese, das ist meiner Meinung nach auch ein Problem von Bauen, ist, dass Bauen kein Dienstleistungsbereich ist, obwohl wir Dienstleister sind irgendwo, haben wir diesen Dienstleistungsgedanken beim Bauen null verstanden.
Ja, den, also, da würde ich intervenieren. Ich habe so eine Schleife in meinem Lebenslauf.
Ja.
Ich glaube, die passt ziemlich gut auf das Konzept Bau.
Ja.
Ich bin eigentlich gelernt Hotelfachfrau. Also ich bin so vom Herzblut. Ja, genau. Cool. Also das war klar, ich bin mit diesem Familienunternehmen, wird man groß, aber als ich Kind war, mein absoluter Traumberuf war, in die Hotellerie zu gehen, habe dann auch Hotelfachfrau gelernt und dann im Arbeiten gemerkt, okay, Selbstständigkeit wäre schon schön. Und dann kam natürlich in Anführungsstrichen mit dem Alter, da war ich noch nicht 30, kam dann aber auch so dieser Wert eines Familienunternehmens irgendwie immer mehr dazu. Und dann habe ich das Gespräch gesucht, war jetzt auch nie irgendwie den MINT-Fächern abgeneigt in der Schule und habe mit meiner Familie gesprochen, so traut ihr mir das zu. Und dann habe ich erst, also mit knapp 30, dann nochmal die Schulbank gedrückt und Bauingenieurwesen studiert. Also ich kann diese Dienstleistungs, das kann ich sehen und finde es auch auf dem Bau, es wird langsam mehr, weil der Anspruch der Bauherren einfach größer wird. Ich meine, die geben wahnsinnig viel Geld her und sind, ne, das muss man einfach auch immer sehen, dass die einen gewissen Service einfach auch verlangen, ist nur verständlich. So, und da kommen langsam die Unternehmen hin, aber ja, ich glaube, da haben wir.
Ich bin ja auch im ersten Berufsleben in der Hotellerie groß geworden tatsächlich und da bist du durch, wenn du durchs Foyer gelaufen bist und da lag ein Schnipsel auf dem Boden, dann wurde der aufgehoben und da war es egal, ob du Geschäftsführer bist, ob du Putzfrau bist oder ob du im Service, es ist egal. Das Ding wird aufgehoben, so, und es geht einfach darum, dem Gast eine gute Experience zu bieten. Und dieser allumgreifende Gedanke ist beim Bau, es gibt Unternehmen, es gibt Leute, die darüber nachdenken, keine Frage, aber die große Mehrheit ist es eben nicht, ne? Wenn ich an Versorger denke, Ämter und Co. Da ist einfach dieser Dienstleistungsgedanke noch nicht angekommen und das ist so schade, weil eigentlich bietet, wenn man aus so einem Fach kommt, wo man über Dienstleistungen nachdenkt und eine gute Experience nachdenkt, bietet Bauen doch so viel Möglichkeiten, emotional einen schönen Weg aufzubereiten.
Absolut, finde ich
so,
auch.
Und das macht mir auch ganz viel Spaß. Nach, ja.
Also das finde ich an dem Job auch super. Und wir haben tatsächlich jetzt auch einen Bauern, den habe ich jetzt die erste Runde mitbekommen, aber wir sind ja beim Bau auch nicht so darauf fokussiert, Stammkunden zu haben, weil, ne, in der Regel, wir sind sehr viel im Einfamilienhausbau, können auch andere Sachen, aber
in der Regel ein Haus und danach siehst du den Kunden
vielleicht
zum Grillen vielleicht ab und zu, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er 2, 3, 4, 5 Häuser baut.
Genau, und wir hatten jetzt das Vergnügen, das dritte Mal für den Kunden zu bauen. Also, und das finde ich dann auch.
Die beiden waren so schlecht, oder?
Nee, also vielleicht die Frauen, mit denen er gebaut hat. Also, es lag nicht an uns. Es war immer so ein 10-Jahres-Abstand. Erst mein Opa, dann meine Mutter und jetzt hatte ich sozusagen.
Cool. Okay.
Das ist genau. Und cool. Da denke ich mir so, auch wenn die beiden vielleicht nicht Hotelfachfrau sind, so diesen, diesen Service-Gedanken hatten sie da irgendwie auch schon mir
aber
vermittelt.
Aber das finde ich bei euch wirklich richtig toll, dass der Interessent, der Kunde, wie auch immer, wahnsinnig viel abgenommen kriegt, was Koordination betrifft, was Planung betrifft. Und dann eine tolle Leistung kriegt. Und das ist für viele wirklich ganz, ganz doll wichtig, möglichst wenig Ansprechpartner auf dem Bau zu haben. Ne, wenn ich viele Schnittstellen habe, kann es viele Probleme geben.
Absolut.
In der Abstimmung. Also, und das ist eigentlich eine tolle Sache so.
Ich sehe das für uns auch als ein bisschen ein Win-Win für den Bauherrn. Aber auf der ausführenden Seite ist es ja genau das Gleiche. Ich koordiniere das alles in-house und muss mich nicht nochmal mit anderen abstimmen oder irgendwie da die Terminkette, wenn da bei dem was zusammenbricht, dann ist es bei mir halt auch der Fall. So, ne? Ich kann das, wenn ich es im Haus habe, viel besser steuern. Und das wäre für unternehmerisch für mich gut und für den Bauherrn natürlich auch ein totales ein totaler Gewinn.
Und ich denke mal, das spart ja dann auch im gewissen Maße Kosten, wenn ich das alles von einem Unternehmen kriege, als wenn ich viele verschiedene habe.
Effizienter ist. Du musst es halt, glaube ich, der Vorteil ist natürlich, wenn du so arbeitest und bist recht regional unterwegs und als kleines Familienunternehmen, klein in Anführungsstrichen, so, aber bist du halt, oder kannst dich anders aufstellen, so. Wenn du ein Unternehmen bist, was jährlich irgendwie 5000 Bodenplatten baut, dann, und regional übergreifend baut, dann bist du an einem Punkt angekommen, wo du sagst, okay, ich kann nicht jetzt in jedem kleinen Ort einen Baggerfahrer bereithalten, sondern legst das eben auf den Kunden um und sagst, hey, lieber Kunde, pass auf, wir bringen dir die Bodenplatte, das machen wir sehr gut und sehr standardisiert und dadurch auch, die Abläufe sind natürlich klar vorgegeben. Such dir jemanden vor Ort, der dir einfach das Planum herstellt und da die Wiese abzieht, damit dann die Bodenplatte auch drauf kann. Und auch das hat Vorteile, gerade wenn ich irgendwelche Haushersteller habe, die inkludiert haben, wo ich eben auch einen festen Preis habe, wo ich vielleicht auch eine gewisse Sicherheit bekomme oder einen besseren Preis bekomme, weil die über eine hohe Stückzahl oder sowas arbeiten. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite hast du halt dann die ganze Koordination und die Dienstleistung, die so Großunternehmen eben nicht machen, weil da ist eben nicht die Familie Müller, die ihr Haus bauen möchte, sondern das ist die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, ja, so die.
Stimme ich dir total zu. Das ist der Fall, ja.
Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung irgendwo und in da einen Schnitt zu finden und zu sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter, ist, glaube ich, schwierig. Das muss jeder auch so ein bisschen für sich entwickeln. Und oftmals bieten ja die Haushersteller dann vor Ort, die Verkäufer, so wie ich auch, vor Ort dann so ein bisschen die Unterstützung mit Erdbewegung und das auch alles an.
Aber dann sollte man als Interessent zumindest, bevor man sich entscheidet, ob ich mit einem regionalen kleinen Unternehmen oder Familienunternehmen oder wie auch immer oder die Bodenplatte und die Erdarbeiten erledigen lasse oder ich lasse das über die Hausbaufirma von Überregionalen machen, dass man zumindest vorher weiß, was auf einen zukommt.
Genau, deswegen sprechen wir drüber.
Und dass man dann eine clevere Entscheidung trifft.
Ja, deswegen haben wir alle den Podcast.
Yeah. Genau.
Wenn du jetzt noch so sagen würdest, drei essentielle Tipps, die drei wichtigsten Sachen, wo man drauf achten muss bei einer Bodenplatte, welche drei Tipps, wo du sagst, das ist es, welche drei wären das, die du noch unseren Hörnern mitgeben möchtest?
Ja, also diese Vorwegplanung, ne, Wärmedämmung, wie viel Dämmung kommt da drunter, wo sind die Aussparungen, dass diese ganze Vorwegplanung gut erledigt ist, Höheneinordnung, das so diese ersten Themen, die wir so hatten, ja, und dann in der Ausführung sich ein Unternehmen suchen, was solide aufgestellt ist, in der Handwerksrolle eingetragen ist und dann tatsächlich auch dann auch machen lassen. Also so Tipp 3, wenn man dann ein gutes Vertrauen gefunden hat, dann das einfach auch aushalten und mal machen lassen. Also
nicht daneben stehen und sagen, warum ist da jetzt ein Gläschen? Warum
ist da, was machen Sie denn hier?
Wo sind denn die Protokolle von dem? Ja, wo haben Sie Ihr Material her?
Ja. Genau, okay. Also und der Servicegedanke ist bei mir natürlich trotzdem da. Ich kann das verstehen, dass es da ist. Ja. Aber ganz viele Leute machen sich, ich glaube, weil es einfach auch so viele Negativbeispiele gibt oder die so sehr hoch gepusht werden, dass da so ganz viele Leute einfach so ein Grundmisstrauen haben und ich mir oft denke, müsst ihr nicht.
Ja, ich wollte eigentlich die Folge jetzt beenden, aber die Geschichte muss ich noch erzählen. Ich hab demnächst mit einem Unternehmen gesprochen, die machen Photovoltaikanlagen und die haben ganz viele Trupps in Deutschland weit unterwegs und die haben in jedem Trupp einen, der Deutsch spricht, alle anderen können kein Wort, einen, der Deutsch spricht und der hat gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Der ist auch wirklich mit dem Mindestlohn angestellt.
Der ist nur dabei,
und unten zu stehen und mit dem Bauherrn zu schnacken.
Aber Wahnsinn.
Weil es ist billiger, als der Bauherr versucht, mit den Leuten zu kommunizieren, die versuchen dann den Chef anzurufen, der Chef versucht mit den, es funktioniert nicht. Der steht nur unten und sagt, ja, ach, alles gar kein Problem. Mehr Funktion hat er nicht, weil die Leute, gerade Ältere, die dann ihre Photovoltaikanlage aufs, die stehen die ganze Zeit daneben, gucken und fragen über jedes Kabel, sagt er. Und die arbeiten so. Ist sehr spannend.
Oh, Wahnsinn. Ja. Also, ja, Also bei uns, wir haben das Glück, dass wir mit unseren Jungs draußen alle kommunizieren können und ich erkläre auch immer gerne, was sie da tun. Ja. So, aber ja, genau, das ist dieses dieses Problem, was auftritt. Oder auch, man sieht manchmal Akten, das ist in Anführungsstrichen, ne, da jetzt lapidar gesagt, das ist einfach, es ist immer eine Bodenplatte und manchmal sind die Akten fünfmal dicker als bei einem anderen. Wo es einfach unfassbar aufgeregte Bauherren sind und man versucht natürlich alles, damit die beruhigt sind, genau.
Ja, vor allem weißt du, also kannst du vielleicht als als Bauingenieurin ja auch Auskunft geben über gewisse Dinge. Für den derjenige, der da mit den Gummistiefeln in der Bodenplatte rumläuft und dafür sorgt, dass das ordentlich verdichtet ist, das Material, der weiß, er braucht Gummistiefel, also übertrieben, ne? Das ist sein Job, der weiß, auf was er achten muss und welchen Handgriff er tun muss, damit das Ergebnis nachher gut ist, aber der interessiert sich nicht dafür, welche Zusammensetzung, Rezeptur hast du, glaube ich, gesagt?
Ja. Also, Rezeptur, oh doch, das Rezeptur prüft, das wird, das haben wir geprüft. Gelernt.
Ja, ja, doch, das wird am Anfang beim Lieferschein, ja, 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 okay. Das machen die Jungs auch draußen, also, das ist schon, das, ja.
Aber du weißt, was ich meine, ja, ja. Es ist eine andere, ne, das ist wie wenn Kunden während der Bauphase mich irgendwelche ganz spezifischen Sachen fragen, wo ich sage, Leute, ich bin Verkäufer, ja, und das ist, ich weiß viel, aber wenn wir tief in die Materie einsteigen, woher, ne, also da gibt's, ne, du hast das studiert oder, ne, Bauingenieur, so.
Ja, ich vergleiche das ganz oft mit Mediziner, so, ne, also ich bin Bauingenieurin und wer mich dann irgendwie auch aus dem Freundeskreis oder irgendwer mich dann im Bestand irgendwas fragt, dann gucke ich auch mal, wie sind Eichhörnchen, ich denke mir so, puh, also, das könnte jetzt so und so sein. Und das ist genauso, wenn man den Internisten fragt, was das jetzt für ein Hautausschlag ist.
Wie gucken Eichhörnchen?
Das machen wir noch ein Foto. Ja. Genau, also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, das ist super spezifisch und im Bau halt ja auch extrem, wie nischenreich so die einzelnen Aufgaben und Unternehmen sind sozusagen, genau.
Deswegen bist du hier und deswegen sprechen wir mit dir über Bodenplatten und machen das nicht selbst, weil wir mit Sicherheit auch ganz viel Wissen dazu haben, aber eben auch nur, ja, oberflächlich und nicht tiefgründig. Ach, sensationell.
Jetzt ist er noch philosophisch geworden.
Mit Bezug auf Thema. Also so, ich würde sagen, wir wünschen euch da draußen alle eine total tolle Zeit. Habt Spaß und lasst es euch gut gehen. Vor allem schaut mal auf www.cleveresbauen.de. Da findet ihr auch den Link zu eurem Unternehmen und zu dir. Vor allem auch Social Media. Darfst du es nochmal wiederholen, bitte?
Okay. Bau-Beginn.
Bau-Beginn auf Instagram und dann André.
Ja, liebe Josi, vielen, vielen Dank und in diesem Sinne auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.